Hier ist Folge 99 von HSV, meine Frau! Wir sind heute zu dritt im Studio. Moin Kai.
Moin Moin.
Gatto.
Moin.
Und ich bin Stübi. Moin. Bones hat Family Issues, deswegen heute ein bisschen weniger Statistik und ein bisschen mehr Meinung. Ein bisschen mehr
dumm brabbeln,
genau. Mittlerweile liegt die Niederlage gegen Osnabrück ein paar Tage zurück. Aber Gato, ich hab's doch noch gesagt. Habe ich jetzt herbeigeredet oder bin ich schuld oder ist der HSV schuld? Ich habe noch gesagt, an der Bremer Brücke wird's nicht einfach und irgendwie haben wir da leider verdient mit 2-1 verloren.
Das hat mich letzte Woche schon gestört, dass du das gesagt hast. Und jetzt ist es dann tatsächlich leider so eingetreten, wie du es heraufbeschworen hast.
Ja.
Und wir müssen da uns, denke ich, alle an die eigene Nase fassen. Es sind nicht nur die 11 Leute, die auf dem Platz stehen, sondern auch wir. Ja, korrekt.
Auch wir Journalisten. Auch wir Journalisten müssen sagen, ja. Da haben wir vielleicht in der Vorbereitung einiges falsch gemacht. Jetzt mal ehrlich, Dieter Hecking war ja auch letzte Woche nochmal ein Thema, die Kommunikation des HSV. Ich sag jetzt aber auch nochmal, dass ich das kritisch fand, unabhängig vom Ergebnis, wie Dieter da, weiß ich nicht, immer so gesagt hat, ja, die Auswärtsschwäche mit so einem Augenzwinkern, fast so ein bisschen sarkastisch hat er gesagt, die Auswärtsschwäche wollen wir dann in Osnabrück ausbessern und so, hat so ein bisschen die Sachlichkeit fast schon verloren. Dann gab es jetzt die Niederlage, die zweite in der laufenden Saison, was ja eigentlich eine gute Bilanz ist. Und jetzt auf einmal sagt er, ja gut, die Auswärtsschwäche, die kann ich nicht mehr wegdiskutieren. Jetzt hängt das also von einem Spiel ab. Ich fand es jetzt ein bisschen unsouverän in der Kommunikation nach außen.
Ich denke mal, er hat alles dran gesetzt, dass man dann gewinnt und dann so gesagt, ja. Seht ihr, ne, hier, also alles cool bleiben, jetzt haben wir Heimspiel danach. Aber es ist halt nicht so gekommen und jetzt ist halt dementsprechend hochgepokert von ihm, dass er versucht hat, lange den Ball flach zu halten, aber jetzt, es lässt sich halt auch einfach nicht mehr leugnen. Du hast ja eben schon gesagt, eben in der Vorbereitung, dass wir 5 Punkte schlechter sind als letztes Jahr. Das ist halt schon ein Wort, ne? Also 5 Punkte, das sind knapp 2 Siege und das musst du erstmal aufholen.
Ich glaube, wir machen uns wahrscheinlich jetzt auch keinen oder tun uns keinen Gefallen, wenn wir jetzt permanent alles mit der Hinrunde der letzten Saison aufwiegeln. Wir werden schon, weil wir letzte Saison in der Rückrunde so schlecht waren, irgendwann diesen Punktestand wieder einholen. Ne? Deswegen würde ich jetzt nicht Spiel für Spiel das so gegeneinander aufwiegen, aber trotzdem bleibt ja der Fakt, jetzt sind wir 3 Punkte hinter Bielefeld, wieder ein schwieriges Heimspiel gegen Heidenheim, ohne das jetzt heraufbeschwören zu wollen, ne? Aber auch Heidenheim, nicht von schlechten Eltern gestandener Zweitligist, Schnatterer, Frank Schmidt, also nein, natürlich keine Krise, aber es ist wirklich, wir sind weit davon entfernt, dass alles gut ist.
Ja, absolut, und ich glaube, dass wir schon ein ganz gutes Gefühl dafür haben und in den letzten Wochen auch die Mannschaft das einfach so angekündigt hat und das Bauchgefühl vermittelt hat, dass eben diese Ergebnisse, und wir taumeln ja im Moment wirklich so ein bisschen, ja, jeder schon wusste, dass es vielleicht jetzt jedes Spiel schwer wird und wir eben im Moment keine Siege leicht einfahren können, und dementsprechend finden wir, dass Dieter Hecking schon früher hätte klare Worte finden müssen, dann hätte man diesen Turnaround oder den Wissensstand, den man jetzt hat, oder das Bewusstsein, was man jetzt hat, dass es auswärts im Moment so einfach nicht klappt, dann hätte man das schon vor 2 Wochen haben können. Und
Prima Ballerinas hat er gesehen, genau, in Osnabrück.
Genau, und ich muss auch sagen, man darf uns ja nicht falsch verstehen. Ich glaube, dass Dieter Hecking somit am wenigsten sozusagen dafür kann oder seine Performance am wenigsten kritisieren muss von allen. Da sind die Spieler sicherlich noch davor und auch andere. Aber er hat den meisten Einfluss, und dass wir natürlich die Person krass ins Blickfeld drücken, die den meisten Einfluss auf die Mannschaft hat, ist ja klar, und dementsprechend haben wir viel an ihm zu kritisieren und zu verbessern.
Also völlig klar, muss man sich auch überhaupt nicht für entschuldigen, sondern Dieter Hecking ist der Hauptverantwortliche für die Mannschaft, und ich finde einfach, dass er sowohl Souveränität in letzter Zeit ein bisschen vermissen lässt, als auch die ein oder andere vercoachte Geschichte hatte. Das muss man einfach so klar sagen. Keiner sagt ja, dass wir es besser können, aber ich glaube, er kann es besser. Genau wie die Spieler.
Ja. Also hoffentlich.
Und wir haben ihn auch hoch genug gelobt schon. Voll. Und jetzt in letzter Zeit, wie es dann manchmal so ist, hast du Scheiße am Fuß, gilt dann wahrscheinlich auch fürs Klemmbrett mit den Magneten in der Umkleidekabine, da wird im Moment nicht immer die richtige Entscheidung getroffen.
Richtig, ich bin da vorne dabei, wenn es um die Kritik auch an dem geht, was Dieter Hecking da gerade vielleicht leistet oder was er eben nicht bewegt und nicht umgeschmissen bekommt. Aber man muss eins sagen, wenn ich mir so zwei Spieler mal rauspicken möchte, das ist Jung und das ist Wood, das sind jetzt nebenbei auch die schlecht bewertesten Spieler im Spiel gegen VfL Osnabrück gewesen, dann sind das für mich zwei Spieler, die nicht nur eine schlechte Leistung bringen, sondern die einfach als eine der wenigen noch einen Rucksack von Misserfolg der letzten 4 Jahre mit sich rumtragen, dass ich das echt mittlerweile ungern in der Mannschaft habe. Weil das ist für mich so, wenn du die letzten 4 Jahre nur Negativerfahrungen hattest, dann passieren die eben solche unterirdischen Spiele.
Aber ich finde, man muss ein bisschen differenzieren. Bei Jung finde ich, dass er... Na klar, eine schwierige Phase hatte, aber finde, dass er sich gefangen hatte und auch gute Spiele gemacht hat. Das muss man ihm schon anrechnen. Da auch wirklich ballsicher war im Spielaufbau gut und sich so ein bisschen weiterentwickelt hatte. Und ja, jetzt hat er eine schwache Phase. Ich glaube, fast der Start war dieser Ausrutscher da gegen Kiel, der sprichwörtliche Ausrutscher, wo er da vorher weggerutscht ist. Gato, du hast noch gesagt, so irgendwie bisschen unbeholfen und richtig gute Leute, an Virgil van Dijk rutscht er nicht weg so. Und beim jetzt Tor von Osnabrück beim 2-0 sieht es eben auch sehr unglücklich aus, weil er so ein bisschen ausläuft Richtung Bande und eigentlich auch im Kopf haben muss. Mein erster Instinkt war abseits bei dem Tor. Und dann habe ich aber gecheckt, okay, alles klar, nee, Gideon Jung ist wirklich noch hinter die Torauslinie ein bisschen ausgelaufen und hat nicht alles daran gesetzt, dieses Abseits noch irgendwie aufzuheben. So.
Für mich ist Jung auch aktuell echt so auf der schwarzen Liste, weil...
Aber lass uns trotzdem nicht vergessen, dass es auch einen positiven...
Aber ich verstehe zum Beispiel die Entwicklung nicht so, ne? Er ist so... Also ganz am Anfang war gut, ne? Dann U21 oder U19 und so weiter und so fort. Dann hat er ein langes...
Das ist jetzt vor drei Jahren.
Genau. Dann hat er ein langes Tief gehabt, bis ungefähr vor einem Jahr. Und dann ist doch, dann hat er jetzt Anfang der Saison gut gespielt. Dann, er ist im super Alter, wie alt ist er, 24 oder irgendwie sowas? Und spielt in der zweiten Liga. Und wie kannst du dann, wenn du ein ambitionierter Spieler bist, der im echten super Top-Fußballalter ist, dann in der zweiten Liga, wir sprechen nicht von der ersten Liga, sondern von der zweiten Liga, dann so einen rasanten Leistungsabfall haben? Wenn dann ein Lewandowski gegen dich spielt und du siehst dann alt aus oder so, dann sage ich ja, alles klar. Aber in der zweiten Liga musst du, wenn du Ansprüche hast, auch Erstliga spielen zu wollen oder eine Säule vom HSV werden willst, dann darfst du nicht so einen drastischen Leistungseinbruch haben, wie Gideon Jung das hat. Der hat mittlerweile 2-3 Spiele im Alleingang entschieden, negativ, und das ist jetzt einfach zu viel und jetzt muss man auch mal handeln.
Er ist auf der Blacklist momentan, ganz klar. Trotzdem natürlich immer noch die beste, oder jetzt nicht mehr die beste Defensive der Liga. Ist jetzt nicht so, dass wir die Schießbude sind, aber als Spitzenmannschaft ist eben doch wichtig, dass du auch mal Kontersituationen bereinigst als Innenverteidiger, und das ist auch beim 0-1 zum Beispiel echt gar nicht gelungen. Klar, der Ballverlust von Wood, kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber danach weder Van Drongelen noch Jung, noch auch davor Christoph Moritz mit der Bremse, sage ich jetzt mal. Deswegen, ja, irgendwie fehlt da die Drecksack-Mentalität. Ja, also, der Tiefpunkt war, in der Bild gab es einen Drecksack-Check. Ja. Wer ist am meisten Drecksack, und gewonnen hat das Ding Letschert, glaube ich. Volle Punktzahl gekriegt auf der Drecksack-Skala, und dann haben sie gleichzeitig gesagt, und das zeigt schon wieder, wie hü und hot dann auch die Medien sind. Welche Spieler hätten Dieter Hecking gefallen, wenn er Drecksäcke fordert? Ratet mal, wer mit dabei war.
Vom HSV-Kader jetzt.
Ein ehemaliger HSV-Spieler.
Bernd Hollerbach?
Nee, einer, wo man wirklich sagt, wirklich, das könnt ihr doch nicht ernst meinen, dass Dieter Hecking den jetzt gebrauchen könnte. Emir Spahic, haben sie geschrieben.
Wow,
also...
Ja. Nebenplatz
der,
vielleicht.
Der hat einfach nur Karten kassiert, ja, ne? Also bringt ja nichts.
Voll.
Deswegen, ich sehe das nicht so mit dieser, wir brauchen jetzt irgendwelche Drecksäcke auf dem Platz. Adrian Fein hat jetzt auch im Podcast mit dem Abendblatt auch gesagt, ja, vielleicht habt ihr recht, vielleicht muss ich auch noch ein bisschen giftiger werden. Also ich glaube irgendwie nicht, dass man das so erzwingen kann.
Adrian Fein hat von Bild den Friedensnobelpreis bekommen.
Ja, genau. Und das sehe ich zum Beispiel gar nicht so. Ich finde, das ist noch einer derjenigen, die
körperlich robust,
die Gas geben und auch mal so ein.
Nein, es kann auch ganz gefährlich sein, wenn die Spieler in ein Spiel gehen und sagen, ich muss heute etwas Besonderes leisten, ich muss heute etwas
nach extra außen hin. Genau. Also das ist
geht meistens
falsch.
Schief, weil dann vergessen die meistens die Basisaufgaben, dann bricht das ganze System in sich zusammen. Und ich muss auch mal positiv erwähnen, es gibt einen neuen Lieblingsspieler, den ich habe, neben Fein, den wir ja alle auch hoch gelobt haben, ist für mich jetzt einfach nach so viel Spieltagen Sonny Kittel, einfach jemand, der nicht immer gut spielt, wie ich finde, auch gegen Osnabrück vielleicht nicht das beste Spiel gemacht hat, aber durch seine Torgefahr, durch seine ganzen Scorerpunkte ist er für mich einfach ein Zugewinn und immer eine Waffe. Immer eine Waffe. Ich verstehe nicht, wie man so einen Spieler nicht noch regelmäßiger aufs Spielfeld schicken kann, weil von dem bin ich jetzt wirklich überzeugt.
Aber der hat 88% der Spielzeit mitgenommen.
Ja, also die 12 verstehe nicht. Ich hoffe einfach nur, dass er jetzt gesetzt ist und hat mir sehr gut gefallen. Man muss ja auch mal die Spieler erwähnen, die dann doch eine positive Entwicklung
haben. Das Ding da eiskalt eingeschweißt, ne? Wüsste man gar nicht, wer den sonst gemacht hätte. Wobei auch da Hanik, der Abschluss in der ersten Halbzeit, wir wollen gar nicht so viel noch über das Spiel reden, aber der Abschluss in der ersten Halbzeit, der war Weltklasse. Mit dem etwas schwächeren Linken, trotzdem Innenriss, da schön gedreht und einfach Pech, dass der an Pfosten klatscht. Ansonsten ist das natürlich ein unfassbares Tor. Und wie man so schön sagt, dann ist das Spiel, läuft das anders, wobei beim HSV läuft es dann gar nicht anders.
Aber ich finde, das ist im Moment so ein Fazit der bisher letzten 6-7 Spieltage, dass wenn der HSV optimal, ja, wenn der, also ich habe das Gefühl, das geht so die ganze Saison so, wenn der HSV das Spielglück auf seiner Seite hat, dann reicht es meistens für einen Sieg. Hat der HSV auch gegen unterklassige Mannschaften nicht so das Spielglück auf seiner Seite, gehen wir selbst da mit einer Niederlage raus. Und ich finde, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass es immer alles glücklich wird, dass du deine Chance reinmachst, der Gegner sie nicht reinmacht und so. Du musst auch mal Spiele einfach aus Überlegenheit gewinnen, auch wenn der Gegner mal einen Sonntagsschuss hatte, auch wenn du mal eine schlechte Leistung hattest. Und das ist das, was im Moment krass fehlt.
Was mich total gewundert hat, ist, dass nach dem 2-1, wo ja wirklich noch genug Zeit war, der HSV eigentlich gar keine richtige Chance mehr hatte. Da war noch dieser Kopfball von Kin Zombie, der sich auch vorne eingeschaltet hat, alles probiert hat. Aber wir haben es überhaupt nicht geschafft, da Druck aufzubauen und Osnabrück war ja wirklich am absoluten Ende. Die Fans haben schon gefeiert, wenn die irgendwo zum Einwurf geklärt wurde. Also da war alles möglich, du hättest sie wirklich noch richtig bespielen können und das ist eben nicht gelungen und das hat auch nichts mit Drecksack-Mentalität oder irgendwas zu tun, sondern tatsächlich auch ein bisschen mit Qualität, ne?
Jein, also ich sag mal so, ich habe lieber eine Mannschaft in der aktuellen Lage, die sich Chancen rausspielt und die qualitativ guten Fußball spielen kann, wie wir es schon bewiesen haben, aber dafür ein bisschen weniger dreckiger spielt, sozusagen, als andersrum. Letztes Jahr haben wir uns zum Beispiel nicht diese ganzen Chancen rausgespielt.
Aber es waren jetzt heute, nach dem 2-1 gegen Osnabrück, hatten wir doch überhaupt keine Chance mehr.
Ja, aber ja, okay, bei dem Spiel ja. Also das war aber von vorne bis hinten in meinen Augen. Also die anfangs 20 Minuten waren okay und dann aber großer Abfall, man weiß nicht warum. Aber lieber habe ich eine Mannschaft, die rein theoretisch Fußball spielen kann und das auch bewiesen hat, als eine Mannschaft, die irgendwie nur grätscht und kloppt, aber man gar nicht weiß, okay, ich kriege jetzt pro Spiel irgendwie 2 Chancen und weiß gar nicht, wie ich ins letzte Drittel komme und muss irgendwie lang und weit und hoffen, dass irgendwie einer vorne den reinmacht. Also die Grundidee, das ist ja das Gute, oder die Grundvoraussetzungen, die stimmen. Und jetzt haben ja alle gesagt, wir müssen dreckiger sein. Das war ja echt so, ging durch die Medien, durch den Vorstand. Also Dieter hat's gesagt und das Training gestern soll wohl laut, ich habe Rautenperle gelesen, wohl sehr, sehr garstig und dreckig gewesen sein, wo sie auf viel, auf engen Platz mit Zweikämpfen gearbeitet haben. Und
Dieter hat 3 Worte gesagt, gut so Männer, nach dem Training.
Ja, ja. Und es war wohl sehr, sehr, sehr,
intensiv.
Intensiv ist das richtige Wort, genau. Und das ist Zeit, und das kann man, glaube ich, relativ schnell aus dem Spieler rauskitzeln. Besser als irgendwelche Spielzüge oder die halt nicht so richtig sitzen.
Ja, trotzdem dieses, dass wir jetzt alle glauben, dass wenn du irgendwie ein bisschen schlechter gelaunt ins Spiel gehst, dass dann alles besser wird.
Ist es auch eine Grundvoraussetzung, ne? Dein Job, du musst 100% geben und da geht's mir auf den Sack. Und da kann ich auch jeden Fan verstehen, wenn du da vorm Fernseher sitzt und denkst so, sag mal, die sehen so aus, als hätten die irgendwie heute keinen Bock auf Gewinnen, dödeln da eins zurecht, dass sie die Götter sind. Und das ist halt das, was dann auch einfach hart aggressiv macht. Und da muss man Dieter dann auch
rein. Und eigentlich will ich jetzt den Bogen langsam spannen, dass es auch Hoffnungsschimmer gibt. Die Trainingseinheit wollte ich auch ansprechen. Also da scheint wieder Zug drin zu sein, was natürlich auch am Konkurrenzkampf liegt. Sind einige Leute wieder mit am Start. Trotzdem auch hier die in Anführungsstrichen schlechte Nachricht. Früher abgebrochen haben unter anderem auch wieder Aaron Hunt.
Aaron Hunt. Also ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, er ist ein guter Spieler, aber um auf ihn zu bauen, ist er viel zu unstabil. Und
mittlerweile weniger als 50% der möglichen Pflichtspiele in seiner HSV-Zeit gemacht.
Und irgendwie, das wird auch nichts mehr. Also entweder muss er irgendwie dem Trainer riesen Tipps geben und unverzichtbar sein in der Kabine, dass du mit ihm verlängerst. Ansonsten kann ich nur sagen, mit sowas kann man nicht bauen, außer es ist so à la Pizarro. Man weiß, er kommt in der 80. Minute rein und die Fans feiern ihn und super geil, aber Aaron Hunt ist halt auch nun mal irgendwie ein Ex-Bremer und er ist nicht super geil, weil er halt auch keinen Pizarro-Kultstatus hat. Deswegen, also für mich kein Punkt, ihn zu halten.
Nee, also halten auch nicht, aber irgendwie brauchen wir ihn, glaube ich.
Ja,
wir brauchen ihn für die Spiele jetzt in der zweiten Liga.
Er ist immer noch überdurchschnittlich gut, wenn er spielt, aber er spielt ja nicht so oft.
Also, Konkurrenzkampf war das Stichwort. Jetzt sind wieder einige Leute am Start und wahrscheinlich wird es dann Freitagabend gegen Heidenheim auch so ein bisschen durchgerüttelt werden. Unter anderem Bakariata ist, wer hätte das gedacht vor einem Jahr, sage ich jetzt mal, dass wir mal sagen, wow, endlich kommt Bakariata zurück. Aber da freuen wir uns wirklich drauf. Einer, der wieder Gefahr ausstrahlt, der Läufe macht, der wird so gierig sein nach diesen zwei Spielen Pause. Dann ist Everton eine Option, obwohl ich jetzt auch nicht ihn als absoluten Heilsbringer sehe, sag ich ganz ehrlich. Hat ja einige Vorschusslorbeeren, soll super am Ball sein, Kopfball stark, Zweikampf stark, ein tolles Auge, aber trotzdem hat er als Innenverteidiger mit der U21 4-2 gegen Wolfsburgs Zweite in der dritten Liga verloren.
Da muss er nicht erstmal so in der 70. Minute eingewechselt werden und dann mal gucken, wie er sich macht irgendwie. Aber das ist jetzt von Anfang an, ich glaube, körperlich ist er auch noch nicht auf 100%.
Und Offensivkopfball. Vielleicht beschwöre ich das ja jetzt auch mal hinauf. Also offensichtlich einer, der auch mal eine Ecke reinköpft, hämmert.
Also er ist unter den Top 3. Es gibt zwei Plätze zu verteilen in der Innenverteidigung. Wenn wir weiter mit einer Viererkette spielen, für mich ist Jung jetzt raus. Also bleiben noch Van Drongelen, Letschert und Everton. Das heißt, er kann sich schon berechtigte Hoffnung machen. Aber ich würde jetzt
Letschert Van Drongelen
und Van Drongelen spielen. Und dann aber auch echt so auf Bewährung. Wenn ich Tita werde, würde ich sagen, ich gucke mir genau an. Und wenn dann einer von den beiden patzt, dann kommt Everton rein, nächstes Spiel.
Ich schmeiß mal eine Option rein für die Defensive. Warum nicht mal die Dreierkette? Khaled Naray hat sich da anscheinend so ein bisschen jetzt eingefunden. Gegen Osnabrück auch eine gute Leistung gebracht. Und der hat selbst gesagt im Interview im Abendblatt, Dreierkette wäre eine charmante Lösung. Denn du hättest die Absicherung, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, drei Innenverteidiger mit Everton, der lässt sich dann so ein bisschen reinführen an der Seite von Van Drongelen und Letschert. Und dann hast du Leibold und Naray als echt offensive Außenverteidiger, die dann hinten die Absicherung durch den zusätzlichen Innenverteidiger haben. Eigentlich eine gute Möglichkeit, weil Leibold ist vorne unverzichtbar, Naray ist nach vorne hin auch eine Waffe. Ja, er hat seine Fehler drin, aber gibt halt immer Vollgas. Und in der Konstellation sind wir vielleicht nochmal gefährlicher und können dann gegen Heidenheim nochmal mehr Druck aufbauen.
Finde ich gut, zumal wenn jetzt Jatta zurückkommt, der ist ja, also wenn jetzt Harnik zum Beispiel rechts spielt, der ist ja defensiv, ich sage jetzt mal ein bisschen stärker als Jatta. Jatta ist halt so defensiv eigentlich super,
auch gut,
aber so unberechenbar auch irgendwie. Mal ist er da, mal ist er nicht da, mal steht er aus, mal steht er in.
Aber was für eine Konstellation, stell dir mal vor, Harnik rechts, Jatta links. Dazu noch diese beiden offensiven Außenverteidiger.
Ja.
Das ist doch unfassbar.
Ja, aber wenn du halt zum Beispiel mit Naray und Jatta auf deiner Seite spielst, so, da weiß ich nicht, ob da mal dann zum Beispiel irgendwie was durchrutscht oder so. Deswegen ist ja gerade diese Fünferkette mit drei Innenverteidigern, ist es halt verhältnismäßig safe. Aber da muss man gucken, natürlich, wie der Gegner spielt, macht er Druck, macht er keinen Druck.
Das System ist jetzt nicht gelernt, so richtig, aber irgendwas kann man ja schon mal verändern, denn auch der letzte Heimsieg gegen Dresden war jetzt keine spielerische Offenbarung. Also wenn man jetzt einfach mal die Leistung beurteilt, dann ist es vielleicht jetzt Zeit für eine Veränderung. Also ich würde diese Dreierkette mal probieren mit Naray und Leibold außen, davor jeweils Harnik und Jatta. Hinterseher, wahrscheinlich wird es noch nicht reichen.
Ja, ich habe auch gehört, dass es knapp wird.
Heute aber Bobby Wood...
Bobby Wood ist keine Option.
Aus unserer Sicht keine Option. Ne?
Also der hat jetzt zwei Spiele gehabt. Aber also bei aller Liebe, du musst auch mal irgendwann Leistung zeigen. Gerade wenn du jetzt keine 18 Jahre alt mehr bist. Das reicht nicht. Also da wird dann wahrscheinlich, denke ich mal, irgendwie Harnik vielleicht vorne rein rotieren.
Und dann
Jatta
Kittel
nach
auf die Seite.
Kittel... auf die Seite und dann in der Mitte vielleicht mit Fein, Duziak und
Hand,
wenn er fit ist.
Ja.
Oder halt sonst wieder Moritz, aber Moritz war jetzt auch kein unglaubliches Spiel gemacht gegen Osnabrück. Da kannst du natürlich dann Kin Zombie zum Beispiel spielen lassen, der dann vielleicht der ganzen Sache nochmal so ein bisschen, ah nee, du warst bei der Fünfer.
Ich war, genau, ja, deswegen fehlt einem Platz und dann ist Kin Zombie im Moment hinten dran, muss man auch klar sagen. Hat seine 3 Tore auch schon gemacht, halten wir ihm auch zugute, aber vielleicht jetzt noch durchhalten bis zum Winter, dann die Vorbereitung mitmachen und vielleicht kommt dann der neue Kin Zombie, aber an so einem Duziak kommt er zum Beispiel und Fein sowieso nicht vorbei. Kai, ganz andere Idee noch? Ich sehe auf deinem Handy gerade so irgendwelche Aufstellungsschemata. Ja, nee,
ich hatte nur die ganze Zeit, während ihr das gesagt habt, daran gedacht, dass dann einfach nur Fein im defensiven Mittelfeld irre aufpassen muss und sich noch mehr fallen lassen muss, mal in die Innenverteidigung fallen lassen muss. Und das traue ich ihm zu. Also wenn Fein dann noch mehr die Absicherung übernimmt, finde ich das System dann auch schlüssig.
Ich würde mit 4-4-2 spielen oder 4-5-1. Also mit Leibold, von Drongolin, Letscher, Narei, dann davor mit Fein, Duziak, Kin Zombie und dann rechts mit Jatta, links mit Kittel und in der Mitte mit Harnik.
Also doch nix riskieren. Und wenn Hand fit wäre, Kin Zombie raus und Hand dann rein?
Ja.
In der Konstellation?
Ja.
Ich schätze Dieter auch nicht als experimentierfreudig ein, deswegen glaube ich, die Dreierkette wird dann auch nicht kommen.
Zu Hause punktest du ja noch, ne? Du kannst natürlich mal überlegen, ob du es dann auswärts machst, aber dann, Aber wenn natürlich Heinheim früh angreift und früh presst und stört, dann ist so eine Dreierkette teilweise gar nicht so verkehrt. Aber wir werden sehen.
Es wird mal wieder wichtig sein, dass die Mannschaft den Rückenwind der Fans bekommt, damit sie irgendwie nicht so komplett verunsichert reingehen. Ich denke schon, dass da der ein oder andere im Moment nichts als anderes als Kämpfen im Kopf hat, was meistens nicht dafür spricht, dass der Zustand der Mannschaft so super ist. Und dementsprechend wird das, glaube ich, am Anfang ganz schön verkrampftes Spiel sein, zumal Heidenheim auch in meinen Augen deutlich stärker als Osnabrück einzuschätzen ist.
Heidenheim immer respekteinflößend, ne?
Ja, sie haben jetzt ganz klar sich positioniert, finde ich gut. Sie sind ja das krasse Gegenteil vom HSV. Sie haben jetzt seit Jahren kontinuierlich ohne irgendwelche Investorengelder und so weiter sich nach oben gearbeitet und haben jetzt gesagt, sie wollen aufsteigen.
Der dienstälteste Trainer, glaube ich, sogar im Profifußball, Frank Schmidt.
Genau, und auch, glaube ich, einer der dienstältesten Präsidenten, insofern, der da vom Platzwart gefühlt jetzt Präsident ist, über 40 Jahre und ja, dementsprechend wird das kein einfaches Spiel. Heidenheim bläst zur Attacke, muss man ganz klar sagen, sind wir Favorit und die Spieler müssen jetzt irgendwann ihre Leistung tatsächlich einfach mal abrufen.
Es ist ein ganz schwierige, knifflige Konstellation gerade, weil wir wirklich nicht so weit weg von einem absoluten Stimmungsgewitter sind, ne? Also 3 Punkte Rückstand auf Bielefeld, Worst Case, dann sind 6 nach diesem Spieltag.
Vor allen Dingen Bielefeld spielt zeitgleich gegen Karlsruhe. Also wenn da mal so ein Ergebnis eingeblendet wird, 1-0 Bielefeld.
In Karlsruhe?
Wir liegen 1-0 hinten. Ja. Warte mal, ich guck mal schnell nach. Die spielen... Handy kaputt.
Handy kaputt. Ja, macht, ist eigentlich auch eigentlich wirklich egal. So oder so muss man sagen, Bielefeld, Kompliment. Die spielen richtig geil. Also ich habe auch wieder die Tore gesehen, die sie da rausgespielt haben. Super simpel, ohne Dieter Heckings Primadonna sozusagen. Ganz klare Bälle und Vogelsammer und Klos treffen halt im Moment alles.
Ja, es ist krass, ne?
Das sind halt 2 Stürmer. Genau das, was wir suchen, wovon wir nur einen halben gerne hätten, haben die halt 2. Ja. Wie Köln auch letztes Jahr, muss man sagen, die halt alles treffen, da geht's unten rechts knallhart in die Ecken und
ich erinnere mich auch noch gut ans Bielefeld-Spiel, das war das einzige Spiel, wo ich fand, wo der HSV das nicht schlecht gemacht hat und es trotzdem ein gerechtes Unentschieden am Ende war und deswegen, da habe ich gemerkt, in dem Spiel habe ich wirklich gemerkt, wow, da sind welche auf Augenhöhe, das wird eine enge Kiste und wir können wirklich uns nur beim lieben Gott bedanken, dass Stuttgart im Moment eben so schwächelt, ne?
Also Bielefeld wird bis zum Schluss oben bleiben, ich glaube auch nicht, dass die noch, also die werden einen der beiden Aufstiegsplätze, glaube ich, sogar haben.
Ja, die werden schon tief haben und dann wird es spannend werden, wie sie damit umgehen, ob sie da rauskommen. Aber Stand jetzt, die spielen so konstant und haben echt irgendwie eine Festung zu Hause, super viele Fans immer, so irgendwie Traditionsgeschichte. Also die sind schon unangenehm und ja, ich will sie nicht stark gegen, aber Heidenheim ist auch irgendwie ziemlich stabil oder wird jetzt wieder stabiler.
Das kenne ich gar nicht von dir. Eigentlich sagst du doch mal. mein Gott, die muss man wegballern.
Ja, man muss sie auch wegballern, aber wenn man jetzt mal so auf die Plätze guckt, so 5-4, also 5-1, da hat man schon jetzt keine vollblinden Gegner. Es kristallisiert sich jetzt so langsam schon so ein paar raus, so die, die sich letztes Jahr dann mit Union und Paderborn so unangenehme auch rauskristallisiert haben. Aber unterm Strich gilt natürlich die Devise, dass wir ja bei München in der zweiten Liga sind und wir die auch wegballern müssen. Werden wir auch.
Mittlerweile hat man so ein, wie du schon sagst, so ein Gefühl. Ich glaube persönlich, dass Holstein Kiel sowas wie Paderborn werden kann. Weil die ohne Druck spielen, jetzt schon auch mit unten nichts mehr zu tun haben. Neuer Trainer, eh jetzt traditionell seit Jahren mit so die mutigste Mannschaft der zweiten Liga sind. Und die muss man auch noch auf dem Zettel haben.
Also die sind ganz krass auf und ab, ne?
Ich finde, du kannst nach 15 Spieltagen schon so einen Trend ziehen. Und der sagt ja ganz klar aus, dass dieses Jahr so wenig Punkte wie noch nie reichen werden, um aufzusteigen. Deswegen glaube ich auch, dass echt viele Mannschaften in Frage kommen, weil es sieht ja so aus, außer Bielefeld, dass es kaum konstante Mannschaften gibt und dass du da...
Ja, gut, der HSV ist auch konstant, muss ja auch mal sagen. Zwei Niederlagen in 15 Spielen.
29 Punkte, das heißt so
nach
15 Spieltagen.
Doch, ist wenn du...
Also ein Zweier-Punkteschnitt ist immer Aufstieg.
Ja, also von daher sind wir im Soll. Wir sind halt nur 5 Punkte gestellt als letztes Jahr. Also
und das war aber überragend.
Das war überragend. Wir dürfen halt nur keinen riesen Einbruch bekommen, aber da wir den jetzt ja schon haben, zeigt der Pfeil direkt Richtung Rathausmarkt.
Ja.
Ja, wollen wir es hoffen.
Sieht übrigens Tipico ähnlich, wenn man mal die Quote anschaut.
Ja, da werden wir im Moment nicht gesegnet, ne? Tipico, ich vermute mal 1,45 oder so, ne?
Naja, 1,55. Okay. Kennen Sie uns schon noch?
Yes, die Heimstärke.
Ja. Aber zeitgleich, also Bielefeld spielt übrigens zu Hause. Was tippt ihr, was da die Quote ist gegen Karlsruhe?
Eigentlich müsste es natürlich tiefer sein, aber es wird noch 1,8 sein.
Ja, 1,75.
Oh, ich habe mittlerweile ein gutes Gefühl für diese Scheiße. Ja, aber Karlsruhe hat auch gerade gewonnen. Auch relativ überzeugend gegen Aue, glaube ich. 4-1. Kann man vielleicht mal darauf hoffen, dass da ein kleiner Ausrutscher kommt. Und zu Stuttgart wollte ich noch sagen, die sind ja eigentlich vom Kader unglaublich, wenn du überlegst, Castro, Didavi, Tommy, Bartstuber, wie sie alle heißen. Aber lass uns alle gemeinsam beten, dass Tim Walter, der Trainer, noch ganz, ganz lange da bleibt. Dass sie wirklich noch lange an dem festhalten, weil das für mich eine riesen Pflaume ist. Sowas ähnliches wie Achim Beierlorzer der zweiten Liga. Auch einer, der nur labert, bei jeder PK sich hinsetzt und sagt, übrigens, das ist so ein bisschen das negative Gegenbeispiel zu Dieter Hecking. Der sagt bei jeder PK, wir sind der Favorit, wir sind die beste Mannschaft der zweiten Liga und wir müssen dieses Spiel gewinnen. Also das will man dann auch nicht haben, so ein
Fall. Ja, und man muss auch sagen, wenn man sich mit Stuttgart vergleicht, dann muss man ja auch sehen, haben wir 33 Tore, kaum eine Mannschaft oder keine Mannschaft hat mehr geschossen. Dann wiederum könnte man jetzt nicht sagen, dass wir ein Riesenstürmerproblem haben, weil anscheinend treffen ja noch genug Leute das Tor.
Ja, bei uns treffen aber vor allem ganz viele verschiedene. Ne? Top-Torschütze ist Sonny Kittel mit 8.
Treffen wir das Tor so. Bei Stuttgart mit 24 Toren, das ist ja eigentlich unterirdisch. Also man kann, wenn man sich mit Stuttgart vergleicht, kann man sich schon stark reden.
Aber also das ist nochmal ein wichtiger Aspekt tatsächlich, habe ich gerade mit einem Fußballer auch drüber gesprochen. Stürmertore sind alleine deshalb schon wichtig, weil wenn Stürmer keine Gefahr ausstrahlen, dann kannst du sie ein bisschen vernachlässigen und dann die anderen torgefährlichen Spieler so ein bisschen ins Visier nehmen. Das ist halt so das Ding. Ich sage jetzt auch nicht, dass ein Hinterseher null Gefahr ausstrahlt, aber der ist jetzt auch schon wieder verletzt. Nur wenn du vorne eben mal als super Beispiel Vogelsammer und wie heißt der andere? Klos drin hast, dann sind die Innenverteidiger und wahrscheinlich auch noch ein Außenverteidiger dermaßen gebunden, dass dann die dahinter auch noch so wahnsinnig viel Platz haben. Und beim HSV ist es im Moment natürlich so, da strahlen wir jetzt nicht auf jeder Position so krasse Gefahr aus.
Ja, da musst du jetzt auch so einen Harnik dann hinstellen, der hat vom Namen her noch so, da sagt der Trainer, pass mir auf den Harnik auf, das ist ein Schlitzohr, der weiß, wo das Tor steht, hat das immer bewiesen. Und dann kannst du wenigstens hoffen, dass du ein paar bindest. Und dann müssen die auf Jatta, müssen die auch sehr, sehr doll aufpassen. Und dann hast du nämlich die so Duzia-Kittel, die dann mal vorpreschen können und ein Tor machen. Übrigens glaube ich, dass Naray vielleicht mal wieder treffen wird. Ne? Das ist auch mal eine gern gesehene Wette.
Auch in Osnabrück wieder zwei mega Abschlüsse gehabt. Ja. Vor allem den einen, der da... Also der Keeper von Osnabrück hatte auch einen Weltklasse-Tag, ne? Ja, darf man auch nicht vergessen an der Stelle. Also denke auch Naray, schöner Tipp für eine Torwette, mal wieder eine Möglichkeit.
Es kann nur einen geben, der uns zum Sieg schießt und das ist Kittel.
Sonny Kittel. Ne?
Sonny Kittel.
Ich merke schon,
Freistoß oder aus dem Spiel. Ja. Der Sieg geht nur über ihn. Also schaufelt ihm den Rücken frei.
Ja, wollen wir mal gucken. Also das ist schon wieder ein Schicksalsspiel. Also ja, es ist ja so.
Ja, deswegen, das ist Hamburg, das ist der HSV.
Ja, aber es ist ja noch nicht mal herbeigeredet und es ist noch nicht mal, dass man so super fatalistisch ist und sagt, oh mein Gott, wir sind jetzt mega dramatisch, sondern es ist so, wenn du dieses Spiel nicht gewinnst, steckst du richtig in der Scheiße einfach. Weil dann ist irgendwann auch schon Hinrundenende und dann überwinterst du mit so einem Stress. Dann kommt von außen der Druck rein, wir müssen noch was bei Wintertransfers machen. Ich glaube, da steht im Moment eher der am besten variable Außenverteidiger auf der Wunschliste ganz oben und an zweiter Stelle erster Stürmer. Aber dass wir überhaupt jetzt in der Position sind, nach Wintertransfers zu schreien, das liegt eben an den letzten Spielen und an dieser Tendenz. Weil eigentlich hatten wir einen super vollen Kader, haben noch Leute wie Özcan, übrigens, kleiner Reminder, auch ein Wintertransfer von vor einem Jahr, aussortiert. Deswegen, diese Wintertransfers bin ich super skeptisch.
Und genauso würde ich an die Mannschaft treten und sagen, aber wenn wir gewinnen, Heidenheim hat 23 Punkte, wie aktuell 29, dann sind wir so weit weg von denen, dann haben wir uns oben festgesetzt, dann können wir uns allen die Hand geben unterm Weihnachtsbaum und sagen, das war eigentlich eine gute Hinrunde. Deswegen ist es wirklich, wie du schon sagst, ein Schicksalsspiel.
Wann ist denn Weihnachtsfeier vom HSV? Das wäre echt...
Die war schon... Also vom Team meinst du, ne?
Ja.
Haben wir bei Hensler irgendwie gefeiert.
Ja, Kai Schwarz hat aufgelegt, hat er mir ganz stolz erzählt. Ja, das ist aber der auch, DJ, ja.
Kai Schwarz.
Er hat sich richtig drüber gefreut. Er ist großer HSV-Fan.
Ja, war, cool. Ich meine, ich würde mich auch drüber freuen.
War eine Riesenehre für ihn. Ah, die war es schon. Ich würde doch immer die Weihnachtsfeier an...
Ja, kriegen eine zweite, wenn sie gewinnen gegen Heidenheim.
Ja, du musst, das sind immer drei Punkte, dass du einfach Weihnachtsfeier am Abend nach einem Heimspiel hast. Das ist wie die Wiesen bei den Bayern.
Ja.
Zu 90% der Sieg. Verdammt, ja. Da hatte ich jetzt gedacht.
Wird's doch.
Können wir nochmal. Ja gut, also wir Jungs würden richtig einen raushauen, wenn ihr gewinnt.
Ja.
Für alle einen Glühwein.
Ja, ist egal, mit Schuss.
Ja, für alle einen Glühwein mit Schuss für Punkte. Und wenn das keine Motivation ist, dann weiß ich auch nicht.
Und dem HSV gehen wir mit, statt in die Krise zu rutschen, zurück an die Spitze.
Richtig. So ja, aber zumindest Kontakt halten zur Spitze, zur Arminia. Also wir hoffen aufs Beste, sind nochmal Reminder im Volksparkett am Freitag vorm Spiel. Und übrigens auch nochmal cool wäre, wenn ihr fleißig, denn mittlerweile sind ja ganz viele neue Follower auch dabei, haben wir lange nicht mehr gesagt, sowohl bei Spotify als auch in eurer iPhone-App uns mal bewertet. Wäre derbe geil, freuen wir uns drüber und ist eine Sache von 10 Sekunden, würden wir uns sehr, sehr, sehr drüber freuen. Nur der HSV, ja. Dankeschön, bis dann, ciao.